Dürft ihr schon einmal Philipper Kapitel 2 aufschlagen? Wir befinden uns immer noch im zweiten Kapitel. Wir haben bald die Hälfte durch. Und wenn wir schauen, wo im Philipperbrief wir uns befinden, dann werden wir feststellen, dass es um die Einheit in der Gemeinde geht. Einheit, die nicht auf das Ihre schaut, die den anderen höher achtet als sich selbst. Und gemeinsam und ausdauernd für den Glauben an das Evangelium kämpft und die darauf bedacht ist, Christus in ihrem Denken und Handeln nachzuahmen. Und so kommt Paulus zu den Versen 14 bis 16. Das sind die Verse, die wir uns heute näher anschauen wollen. Da schreibt er an die Gemeinde in Philippi, Philipper 2, 14 bis 16, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn wir diese Verse anschauen, dann wollen wir die Verantwortung, als untadelige Kinder Gottes zu leben, ernst nehmen. Paulus ermahnt die Philipper hier ernstlich, dass sie die Dinge, die sie tun, tun sollen, um Gott die Ehre zu geben. In Unterordnung und in Demut, den anderen höher zu achten als sich selbst, Christi Vorbild nachzueifern, das ist das Anliegen, das der Apostel jetzt noch weiter ausführt. Was beinhaltet es, die Verantwortung als untadelige Kinder Gottes wahr und ernst zu nehmen? Es ist erstens eine einfache Aufforderung. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Das ist die Voraussetzung, als untadeliges Kind Gottes zu leben. Daraus werden sich zweitens Auswirkungen ergeben. Auswirkungen oder der Zweck ergeben, damit sie unsträflich und lauter sind, untadelige Kinder Gottes. Paulus zeigt auch gleich den Kontext dieser Verantwortung auf. Wir sind nicht dazu berufen, uns abzuschotten, uns zu isolieren, in unsere eigenen vier Wände einzumauern, mit niemandem zu reden, der nicht an Gott glaubt. Nein, wir sollen, wie die Philipper, untadelige Kinder Gottes sein, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Inmitten dieser Welt sind wir, die wir Christen sind, Erleuchtete. Und deshalb kann Paulus sagen, unter welchem ihr leuchtet als Lichter der Welt. Das wird dazu führen, dass sie als untadelige Kinder Gottes dafür sorgen, dass das Wort des Lebens dargeboten wird. Und dass Paulus, wenn er vor Gott steht, nicht hört, dass er seine Arbeit nicht gut gemacht hat, dass er wissen darf, dass er seinen Lauf nicht umsonst gelaufen ist. Das ist drittens seine Anmerkung zu dem, was er von den Philippern möchte. Er möchte, dass sie das tun, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Nun, lasst uns mit der Aufforderung beginnen. Die Aufforderung, die es nach sich ziehen wird, dass die Philipper ihr Leben als untadelige Kinder Gottes führen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, schreibt er in Vers 14. Ein sehr kurzer Vers, der schnell auswendig zu lernen ist, den viele von euch vielleicht kennen, aber der sehr viel abverlangt und sehr herausfordernd ist umzusetzen. Alles ohne Murren, Paulus? Ich meine, die Sachen, die ich gerne mache, okay, kein Problem, aber alles? Alles ohne Murren und Bedenken? Ja. Das ist die Aufforderung, die Paulus gibt. Es ist ein zweiteiliger Aufruf. Das Murren ist die äußere Angelegenheit, während sich das Bedenken auf das, ihr ahnt es, auf das Denken bezieht. Was meint Paulus also genau mit Murren und Bedenken? Und wie können wir in der Lage sein, alles ohne Murren und Bedenken zu tun? Wenn ihr das Wort Murren hört, dann denkt ihr vielleicht schnell zurück an das Volk Israel. Israel ist ein Beispiel für ständiges Murren. Heißt in 2. Mose 16 zum Beispiel, und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, ach, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um die ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Oder 2. Mose 17, nur ein Kapitel später. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deiner Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Sieh, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen, und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Sie murrten. Sie murrten, als sie Sklaven in Ägypten waren. Sie murrten, als Gott sie aus Ägypten befreit hat. Sie murrten, dass sie nichts zu essen haben. Sie murrten, dass sie nichts zu trinken haben. Sie murrten 40 Jahre lang und die nächste Generation, als sie im Land im verheißenen Land ankam, murrte gerade weiter. Das ist wohl das Beispiel in Gottes Wort, wenn ihr wissen wollt, was Murren bedeutet und wie es sich zeigt. Und wenn wir die Stelle, die wir gerade gelesen haben, noch einmal anschauen, dann wird schnell klar, dass Murren nicht nur ein Unwohlsein ausdrückt. Murren ist direkte Rebellion gegen Gott. Und Gott hat sie dennoch nicht aufgegeben, hat ihr Murren gehört, wenngleich er auch oft Gericht gebracht hat und er sie für ihre Untreue bestraft hat. Mose war am Ende und fürchtete um sein Leben, wie wir gelesen haben. Das Murren des Volkes war ein Angriff gegen Gott. Sie haben Gott versucht. Und trotzdem hat Gott sie befreit. Trotzdem hat Gott ihnen Manna und Wachteln gegeben. Gott hat ihnen zu trinken gegeben. Gott hat sie treu durch die Wüste geführt, ohne dass ihre Kleidung oder Schuhe kaputt gehen. Sie hatten einen so großen Gott. Und dennoch sahen sie das nicht und schauten immer wieder auf die Umstände, die sie plagten. Der Magen knurrte, der Mund, der trocken war, und sie murrten gegen Gott. Wir sehen, dass sich das Murren und auch später das Bedenken gegen Gott richtet. Das griechische Wort, das Paulus hier in Philipper 2 für Murren verwendet, ist Gongysmos. Wenn man zu diesem Wort das theologische Wörterbuch zu Rat zieht, dann werdet ihr herausstellen, dass Murren eine Einstellungssache des ganzen Menschen ist und dass Murren bestraft werden muss. Und auch das sehen wir am Volk Israel häufig. Gott bestraft sie für ihre Untreue. Und John Eady sagt zu dem Wort Murren folgendes, Zitat, Murren zeigt die Unzufriedenheit durch Worte, Taten oder Befehle auf, Zitat Ende. Es geht also um eine nach außen auftretende Einstellung, die sich durch Murren sichtbar macht. Und wenn Jesus über die Pharisäer sagt, Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Dann müssen wir unweigerlich erkennen, dass Murren eine Frucht des Herzens ist. Dass Sünde im Spiel ist, fängt nicht erst mit dem Murren an. Es fängt früher an, nämlich im Denken. Im Denken über Gott und wer er ist und wer ich, wer du in ihm bist. Darum weiß auch Paulus und schreibt in Vers 14, dass sie nicht nur alles ohne Murren, sondern auch ohne Bedenken tun sollen. Das wäre die andere Seite dieser Münze aus Vers 14, wenn es um die Aufforderung geht, als untadelige Kinder Gottes zu leben. Ohne Murren auf der einen Seite, ohne Bedenken auf der anderen Seite der Münze. Und das griechische Wort für Bedenken hier ist uns allen wahrscheinlich sehr bekannt. Es ist das Wort Dialogismus. Von diesem Wort leiten wir den Dialog ab. Der Dialog in unserer Zeit ist aber eher etwas Positives. Ja, wir suchen den Dialog mit anderen, das Gespräch. Regierungen suchen den Dialog untereinander. Ja, aber für Paulus und die damalige Zeit geht es darum, wenn er das Wort Dialogismus benutzt, um ein Diskutieren, um ein Argumentieren, um ein Widersprechen. Also ist es negativ behaftet. Und dieser Dialog findet im Inneren des Menschen statt. Es ist das, was später durch Murren zum Vorschein kommt. Es ist das, was das Herz füllt, von dem der Mund reden wird. In einem Kommentar heißt es dazu, Zitat, während sich Murren im Wesentlichen auf Emotionen bezieht, bezieht sich Bedenken im Wesentlichen auf das intellektuelle Argumentieren. Es geht um die Gedanken. Es geht darum, was hinter dem Murren der Israeliten steckt, was hinter dem Murren der Schriftgelehrten und Pharisäer steckt, wenn sie mit den Jüngern argumentieren, warum Jesus mit Zöllnern ist. Es geht um die Einstellung, die die Menschen dazu bewegt, ihren Argumenten und dem damit entstandenen Frust früher oder später Taten des Murrens freien Lauf zu lassen. Paulus sagt ganz deutlich, dass Murren und Bedenken etwas sein soll, was bei uns Christen, bei den Philippern damals, nicht vorhanden sein soll. Und als Beispiel dafür wird er in den folgenden Versen sich selber, Timotheus und Epaphroditus benutzen. Paulus selbst freut sich im Herrn, auch wenn er genug Gelegenheit hätte, zu murren und zu bedenken. Ich meine, er sitzt im Gefängnis. Er muss sich ständig verteidigen. Er weiß noch nicht, wie sein Urteil ausfällt. Und so könnte man sogar fast davon ausgehen, dass Murren und Bedenken hier gerechtfertigt werden, angebracht werden. Aber nein. Erinnert ihr euch, was Paulus in Kapitel 1 sagt? Da sagt er, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Paulus geht es nicht darum, seinen Willen durchzusetzen, zu argumentieren, ob Gott diese Situation wirklich vorhersehen konnte und das Durcheinander, in dem er sich befindet, ob es wirklich sein Wille sein sollte. Schließlich hätte er sich auf sein Fleisch verlassen können. Denn er war beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Philipper 3. Menschlich gesehen hätte er argumentieren und hadern können, gegen Gott murren können. Aber achtet das, was er menschlich irgendwann mal geleistet hat, für Dreck. Und so legt er weiter Zeugnis ab in Kapitel 3. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christi willen für Schande geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Paulus war von einem Pharisäer, einem Verfolger, zu einem demütigen, gottliebenden Mann geworden, der die Situation, in der er sich befindet, nicht gebraucht, um zu murren oder mit Gott in Gedanken zu kämpfen. Nein, er freut sich in allem und gibt Christus die Ehre. Sei es, dass er ausgegossen wird wie ein Trankopfer, dass er stirbt, er wird sich freuen. Sei es, dass er freikommt, sein Leben ist Christus, er wird sich freuen. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Und so oft ertappen wir uns, zumindest ich, tappe mich darin, dass ich mit Gott einen gedanklichen Krieg führe. Es geht uns dabei nicht um das Königreich des lebendigen Gottes, sondern um unser eigenes, um mein eigenes kleines Königreich, das uns so wichtig erscheint, als dass wir jetzt argumentieren müssten und Gott zeigen müssten, wo es lang geht. Und hierzu möchte ich euch ein Zitat von James Boyce vorlesen, das, wie ich denke, es sehr gut auf den Punkt bringt, wenn es ums Murren und Bedenken geht. Zitat: Gott segnet uns, aber da ist immer irgendetwas, was wir daran nicht schätzen. Er segnet uns mehr und das Gleiche geschieht und so geht es so oft immer weiter. Wir müssen die Gewohnheit des Argumentierens und Murrens ablegen, wenn Gott uns in Situationen stellt. Gott sagt, ich möchte, dass du das und das machst. Und wir springen nicht sofort los, weil eine Diskussion in unserem Inneren stattfindet. Wir argumentieren, mein Gott, wirklich, dass ich es genau so machen soll? Oder kann ich es so machen, wie ich will? Oder wir sagen, sagt Gott, dass ich es jetzt sofort machen soll? Na, vielleicht kann ich es morgen machen oder nächstes Jahr. Das ist es, was Paulus mit Argumentieren meint. Dann sagt Gott, ja, ich möchte, dass du es jetzt und so, wie ich will, machst. Also fangen wir an, uns zu beschweren. Zitat Ende. Es geht nicht um dein Reich. Es geht nicht um dein Reich. Es geht nicht darum, dass du betest, mein Reich komme, dass du betest, mein Wille geschehe. Es geht um das Königreich des Ewigen, des lebendigen Gottes. Er ist der souveräne Herrscher über alle Situationen in deinem, in meinem, in dem Leben von Paulus und in dem Leben der Philipper. Gerade letzte Woche ist mir wieder neu bewusst geworden, dass Gott, egal in welcher Situation ich mich befinde, egal wie anstrengend die Arbeiten oder Aufgaben sind, die erledigt werden müssen, dass Gott da ist. Er ist da. Er ist nicht nur da, sondern er führt und leitet uns, wenn wir ihm voll und ganz vertrauen. Und ein Spruch sagt es folgendermaßen: Der Wille Gottes wird dich niemals dahin führen, wo die Gnade Gottes dich nicht halten kann. Wir sollen alles ohne Murren und Bedenken tun, weil wir wissen, dass Gott jede Situation sieht, dass er jede Situation kennt, in der wir stecken, darum weiß, dass er sie zugelassen hat, damit du, damit ich mehr und mehr in sein Bild verwandelt werden können. Alles ohne Murren und Bedenken zu tun, als untadelige Kinder Gottes zu leben, zeigt sich auch in Philipper 4, Vers 4. Da schreibt Paulus in Philipper 4, Vers 4 und folgende Worte: Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Im Übrigen, Brüder, und jetzt kommt der Teil, in dem Paulus auf das richtige Denken eingeht, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Diese Verse zeigen schön auf, wie es geht, alles ohne Murren und Bedenken zu tun. Freut euch im Herrn alle Zeit, murrt nicht, sorgt euch um nichts, bedenkt nicht. Wenn wir unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen und uns in seine Abhängigkeit stellen, weil wir mehr und mehr begreifen, dass es nicht um unser kleines Königreich geht, dann werden wir früher oder später auch erkennen, dass es unmöglich ist, nicht zu murren und nicht zu bedenken. Moment, der ein oder andere, der zuhört, sagt vielleicht, Moment, unmöglich? Die ganze Zeit sagst du mir, ich soll alles ohne Murren und Bedenken tun? Und jetzt sagst du, dass es unmöglich ist? Ja, es ist unmöglich, wenn wir die Verse aus Kapitel 2, die vor unserem Abschnitt kommen, außer Acht lassen. Wir können unmöglich ohne Murren und ohne Bedenken sein, wenn wir Christus nicht als unseren Herrn und Retter anerkennen. Wenn wir denken, dass das, was hier gesagt wird, zwar schön und gut ist, ja, aber erst irgendwann in Zukunft hat es vielleicht auch mal was mit meinem persönlichen Leben zu tun. Wir haben gelernt, dass wir wie Christus gesinnt sein sollen. Er hat sich erniedrigt, Markus hat uns diese Verse vorgelesen, gedemütigt und an einem Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Nicht nur, dass er gestorben ist, nein, er ist auferstanden. Und wenn du nicht erkennst, dass du ein verdorbener Mensch bist, dann wirst du auch nicht erkennen, dass du das Kreuz brauchst. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass Gott uns nicht liebt, weil wir so liebenswert sind, weil wir aus eigener Kraft alles ohne Murren und Bedenken tun könnten. Wir müssen erkennen, dass es nicht darum geht, Gottes Gunst zu erlangen. Nein, er liebt uns, weil er sich entschieden hat, uns zu lieben. Wenn du nicht glaubst, dass Christus für deine Sünde gestorben und auferstanden ist, deine Verdorbenheit oder, wie im nächsten Vers, deine Verdrehtheit und Verkehrtheit, dass er dafür sterben musste und dich ihm als deinen Herrn und Retter nicht unterordnest, dann wirst du dieser Aufforderung, alles ohne Murren und Bedenken zu tun, niemals Folge leisten können. Wenn wir aber glauben und bezeugen, dass Christus der Herr ist, dann werden wir auch das Verlangen haben, ihm die Ehre zu geben. Und dann kommen wir zu Philipper 2, 13 und 14. Da heißt es, darum, Geliebte, weil wir, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Vers 14, denn Gott ist es. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt zu seinem Wohlgefallen. Gott bewirkt es in uns, dass wir in der Lage sind, alles ohne Murren und Bedenken zu tun. Ohne Gott ist das unmöglich. Um welches Königreich dreht sich dein Leben? Wachst du morgens auf und beschwerst dich erst einmal, dass du so früh aufstehen musst, dass es draußen regnet? Denkst du auf dem Weg zur Arbeit oder zum Studium, warum er dir gerade dieses Studium, diesen Job gegeben hat und wie doof du deinen Boss oder deinen Professor findest? Wirst du durch das Geschrei und Gequengel deines Kindes oder deiner Kinder auf die Palme gebracht und klagst Gott an, dass er dir so schwierige Kinder gegeben hat? Argumentierst du mit ihm, warum du gerade heute nicht seinen Willen tun und leben willst? Das sind nur ein paar Fragen, die dich, die mich überführen sollen und die uns dahin bringen sollen, dass wir erkennen, dass wir murren, dass wir bedenken und dass wir darüber Buße tun. Es ist Sünde zu denken, zu bedenken und zu murren. Es ist Sünde zu denken, dass ich Gott sagen kann, was er mir geben soll. Gott ist kein Wunschautomat. Es dreht sich nicht um dein Reich. Es geht um Gottes Reich und er wird dich im Leben anderer gebrauchen, wenn du dich um sein Reich kümmerst, wenn du nach seinem Reich trachtest. Er stellt dich in den vielen kleinen Momenten, die dein Leben ausmachen, stell dich da rein, ganz bewusst, und lässt dich nicht allein. Wir dürfen uns, so wie Paulus im Gefängnis, der sein Urteil nicht kannte, über unseren Gottesdienst freuen. Darüber freuen, dass wir wissen dürfen, dass Gott alles in seiner Hand hat, dass wir nach seinem Reich trachten. Aber das beinhaltet Arbeit. Alles ohne Murren und Bedenken zu tun, erfordert das richtige Denken, erfordert, dass wir ins Gebet gehen und all unsere Sorgen auf Christus werfen, damit er unsere Gedanken und Herzen bewahren kann. Gott ist ein Gott, der uns niemals verlässt und der uns befähigt, unsere Verantwortung, unser Leben in seinem Reich als untadelige Kinder Gottes zu leben, wahrzunehmen und alles ohne Murren und Bedenken tun zu können. Wenn wir diese Verantwortung, diese Aufforderung also wahrnehmen, die Paulus den Philippern gibt, alles ohne Murren und Bedenken zu haben, zu tun, dann wird das Auswirkungen haben. Dann sehen wir den Zweck, warum wir alles ohne Murren und Bedenken tun sollen. Diese Auswirkungen sehen wir in Vers 15 und 16. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten Geschlechts, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, dem ihr das Wort des Lebens darbietet bis hierher. Die Auswirkung auf die Umsetzung der Aufforderung wird gravierende Folgen nach sich ziehen. Es wird einen krassen Unterschied zwischen den Philippern und der Welt geben, zwischen den Christen in Philippi und den anderen Bürgern. Denn wer alles ohne Murren und Bedenken tut, wer ein Kind Gottes ist, der wird unsträflich und lauter sein. Wir sehen das, wenn Paulus schreibt, damit. Es geht um die Folge, es geht um den Zweck, es geht um die Auswirkungen. Es geht darum, dass wir nur dann unsträflich und lauter sein können, wenn wir die Aufforderung ernst nehmen. Wenn Paulus hier diesen beiden Worten benutzt, dann kann man das auf Vers 14 beziehen. Unsträflich zu sein ist das Gegenteil von Murren, das äußere Auftreten, das, wovon unsere Taten und Worte geprägt sind. Lauter zu sein oder rein zu sein bezieht sich auf die Gedanken, auf den Charakter, und so ist lauter das Gegenteil zu bedenken. Wir sollen von den richtigen Gedanken geprägt sein. Wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir feststellen, dass es nicht nur darum geht, unsträflich zu sein, sondern auch geistliche Aufrichtigkeit an den Tag zu legen. Diese geistliche Aufrichtigkeit, auch am inneren Menschen, wird sich dann in einem tadellosen Leben als Kind Gottes widerspiegeln. Und das Wort, das hier mit unsträflich übersetzt wird, bedeutet wörtlich ohne Fehler und ohne Mangel zu sein. Zacharias und Elisabeth waren zwei Menschen, die beide gerecht vor Gott waren und wandelten unsträflich in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. An die Thessalonicher schreibt Paulus die folgenden Worte: Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmt werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie Unsträflichkeit seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Und wenn wir Gottes Wort weiter betrachten, dann wird uns das Wort unsträflich auch in Hebräer 8 begegnen. Da heißt es über den ersten Bund: Denn wenn jener erste Bund tadellos oder unsträflich gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten geworden. Wir wissen, dass Christus ein tadelloses oder unsträfliches Leben geführt hat. Sonst hätte er nicht am Kreuz für meine, deine und unsere Sünden sterben können. Und erinnert ihr euch an Philipper 2, Vers 5? Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wir sollen diesem Vorbild nacheifern, in unserem Wandel, in unseren Worten, in unseren Taten, in unseren Gedanken Christus widerspiegeln. Darum geht es. Das ist die erste Auswirkung, als tadellose Kinder Gottes zu leben. Es ist das Gegenteil von Murren. Wir werden unsträflich sein in unserem Wandel. Die letzten beiden Wochen haben Miri und ich gemeinsam Kinderstunde gemacht. Wir haben uns ein Ereignis im Leben Daniels näher angeschaut. Daniel ist ohne Zweifel ein Beispiel dafür, wenn es darum geht, ein unsträfliches Leben zu führen. Hört einmal zu, was in Daniel 6 steht. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten, und über diese drei Männer, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel von vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen, eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Seht ihr dieses wunderbare Beispiel von Daniel? Sie haben keinen Tadel, sie haben nichts an ihm gefunden. Und so gehen diese Satrapen zum König, er erlässt das Gesetz, dass er 30 Tage angebetet werden soll, und dann geht es weiter in Daniel 6, nachdem Daniel seinen Gott trotzdem angebetet hat. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe. Dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in dieser Sache Daniel nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen, und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich vor den Löwen retten können? Gott hat ihn gerettet. Ja, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, wie die Geschichte ausgeht. Aber Daniel hat verstanden, worum es geht. Er hat nicht angefangen, mit Gott zu streiten oder zu murren, so wie das Volk Israel. Er hat sich nicht eingeschlossen, nicht versteckt. Er hat nicht so getan, als ob er Gott nicht kannte. Er war unsträflich. Unsträflich inmitten dieser Welt damals. Die Ankläger fanden keinen einzigen Grund außer seinen lebendigen Gott. Und Daniel war bekannt für seinen Glauben, war bekannt für seine Treue zu seinem Gott, wie wir vom König gehört haben. Er hat in seinem Wandel, seinen Worten und seinen Taten für Gottes Königreich gelebt. Und genau das, dieses unsträfliche Wandeln, das sollten wir uns zum Vorbild nehmen. Und Idi sagt in seinem Kommentar über Unsträflichkeit Folgendes, Zitat: Niemand sollte einen Tadel an ihnen finden, wenn sie ihre Verantwortung mit Freuden wahrnehmen, und niemand würde einen Tadel finden, wenn sie durch innere Werte glänzen. Hier sehen wir, dass es um inneres und äußeres, tadelloses, unsträfliches, lauteres Leben geht. Es geht nicht nur um das Äußere. Sonst hätte Paulus allen Grund dazu gehabt, sich damit zu schmücken. Schließlich war er ein gebildeter Mann, der das Gesetz Gottes nach seinen Maßstäben damals, als er nicht gläubig war, eingehalten hat. Es geht in dieser ganzen Angelegenheit einmal mehr um dein Herz. Es geht ums Herz, einmal mehr um das, was in uns ist, denn davon wird der Mund früher oder später reden. Und so zeigt Paulus die zweite Auswirkung davon auf, alles ohne Murren und Bedenken zu tun, indem er das Wort lauter oder rein benutzt. Es geht um das Innere des Menschen, es geht um das Herz. Lauter bezieht sich darauf, dass etwas unvermischt ist. Wir schauen kurz zurück. Philippi war eine römische Kolonie, das heißt, die Bürger dort waren Römer. Eine römische Kolonie, die durch Handel und die günstige Position einer Handels- und Militärstraße wuchs und so Ansehen erlangte. Als ob das nicht genug gewesen wäre, waren in den Gebirgen um Philippi herum Goldvorräte, die natürlich abgebaut wurden. Und Paulus benutzt hier das Wort lauter, das damals die Schmiede benutzt haben. Und so wussten die Philipper also, was es mit dem Wort lauter auf sich hat. Denn es wurde für Metall verwendet, das unvermischt, das rein war. So rein sollte auch das Leben der Philipper sein. So rein sollte es sein, wenn es um ihre Herzenseinstellung ging. Sie sollten dem Vorbild unseres Herrn nacheifern und sie sehen wir, was es für ein wichtiger Bestandteil ist, wenn es um Lauterkeit geht. Es geht um das Herz. Gott will von Herzen angebetet werden, nicht vom Mund. Wir müssen darauf bedacht sein, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln, auch wenn die Umstände auf der Erde oft schwierig sind. Immerhin leben wir inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Es geht Paulus darum, die Perspektive zu haben, die er auch an die Römer schreibt. Denn ich bin überzeugt, schreibt er an die Römer, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wenn wir uns das Königreich vor Gottes vor Augen halten, wenn wir uns um das Königreich Gottes drehen, dann wird unser kleines Reich nicht mehr wichtig sein. Dann werden wir, so wie Daniel, unsträflich sein und tadellos und lauter in unserem Denken. Dann werden wir Paulus nacheifern und ultimativ Christus nacheifern. Lasst uns danach trachten, was droben ist. Gott hat es immer in uns gewirkt, dass wir in der Lage sind, alles ohne Murren und Bedenken zu tun, und dass die Auswirkung, dass der Zweck davon ist, dass wir unsträflich und lauter sein können. Wenn wir die Aufforderung umsetzen, dann wird die Auswirkung da sein. Und dann werden wir die Verantwortung wahrnehmen, als tadellose Kinder Gottes zu leben. Wir sollen durch unser Nicht-Murren und unser Nicht-Bedenken zeigen, dass wir untadelige Kinder Gottes sind. Die Menschen sollen keinen Grund nach außen finden, uns anzuklagen. Sie sollten sehen, dass wir als Lichter in dieser verdorbenen, verdrehten Welt leuchten. Und dieses Verhalten wird sichtbar werden. Wenn ihr in die Welt schaut, in dieses verdrehte und verdorbene Geschlecht, wie Paulus es beschreibt, dann können wir nur feststellen, dass da viel Murren ist, dass da viel Bedenken ist. Dass nichts unsträflich oder lauter ist, sondern alles verdreht und verdorben. Paulus zeigt den Philippern hier einen Kontrast auf. Einen Kontrast zwischen Christen und der Welt. Ungläubige Menschen verschieben die Schuld auf andere und meckern viel rum. Christen sollten die Wahrheit reden, um Vergebung beten und sich freuen. Die Gesellschaft um uns herum ist verdreht und verkehrt. Christen haben einen geraden Weg. Sie haben Gottes Wort, das ihr Maßstab ist. Die Welt ist dunkel. Christen sind helle Lichter. Die Welt hat nichts zu bieten. Christen strecken das Wort des Lebens aus. Die gute Botschaft, um die Rettung zu verkündigen. Wichtig ist, dass wir sehen, dass Paulus den gegenwärtigen Aufenthaltsort der Geschwister in Philippi kennt und anerkennt und ihnen nicht sagt, dass sie sich isolieren sollen. Nein, sie sollen alles ohne Murren und Bedenken tun, sollen tadellose Kinder Gottes sein, und so werden sie auch unstreiflich und lauter sein und als Lichter leuchten in diesem Geschlecht, in dieser Welt. Sie werden ein Zeugnis sein vor anderen. Wenn Paulus das schreibt, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, dann können wir erkennen, dass Christen Lichter sind. Johannes schreibt in seinem Evangelium über Christus Folgendes treffend: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ein sehr bekannter Vers. Es geht weiter: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Und später sagt Jesus: Ihr seid das Licht der Welt. Der Kontrast ist klar. Licht gegen Finsternis, Wahrheit gegen Lüge, Christen gegen Nichtchristen und ultimativ Satan gegen Gott. Wenn du Christ bist, dann wirst du alles daran setzen. Dann hoffe ich, dass du alles daran setzen wirst, dich im Herrn zu freuen. Alle Zeit. Und wirst daran arbeiten, alles ohne Murren und Bedenken zu tun. Lass mich euch ein Beispiel von meiner Arbeit bei UPS geben. Dort bin ich das einzige Licht inmitten dieser Finsternis. Ja, die Container, die wir ausladen, sind nicht immer gut gepackt. Das Band, auf dem die Pakete rollen, steht oft. Und die Rollen im Container, auf den wir die Pakete rausschieben, sind oft nicht geölt. Ziemlich trist, wenn ihr mich fragt. Und ganz schön anstrengend. Aber in dieser Situation habe ich die Wahl. Ich kann anfangen zu murren und zu bedenken und mich fragen, was das jetzt ausgerechnet soll. Ich kann anfangen zu fluchen und durch meine Mimik und Taten dem Unmut in mir Luft zu machen. Und außerdem, was kann ich dafür, dass meine Kollegen den Container so grottenschlecht gepackt haben? Es ist doch nur gerecht, dass ich mich aufrege. Ist es gerecht? Nun, das machen alle so, weil sie nicht in der Lage sind, die Container, die mir von Gott dahingestellt werden, ohne Murren und Bedenken auszuladen. Was wäre ich für ein Zeugnis, wenn ich so reagieren würde? Gar keins. Aber da ich als Licht in dieser Lagerhalle leuchten möchte und da ich das einzige Licht bin und danach strebe, Gott die Ehre zu geben, werde ich alles daran setzen, den Container ohne Murren und ohne Bedenken auszuräumen. Anstattdessen werde ich anfangen, Gott dafür zu loben. Mir wurde nicht grundlos gesagt, dass ich gerade diesen Container ausladen soll. Gott möchte, dass ich in meiner Heiligung wachse, dass ich ihm ähnlicher werde, dass ich meine Rettung verwirkliche. Nun, ich bin der Einzige dort, der in der Lage ist, Gott dafür zu loben, der in der Lage ist, so einen Container mit Freuden auszuladen. Und das sehen meine Kollegen und manche beneiden mich dafür. Und so kann ich als Licht leuchten. So kann ich als Licht leuchten inmitten dieses verdrehten und verkehrten Geschlechts. Als Christ bist du ein Licht. Du kannst nichts daran ändern. Als Christ bist du ein Licht, aber wie hell leuchtest du? Leuchtest du hell, wie die Stadt auf einem Berg, oder leuchtest du unter einem Stuhl? Wie sonderst du dich durch dein Verhalten und Vorbild von denen ab, die nicht in der Lage sind, alles ohne Murren und ohne Bedenken zu tun? Wie verherrlichst du Gott durch die vielen kleinen Situationen, in die er dich stellt? In so einem Container geht es wie so überall um zwei Königreiche. Es geht um mein Königreich oder um Gottes Königreich. Welchem ich in diesem Moment diene und die Ehre gebe, wird definitiv meine Einstellung, meine Freude oder meinen Frust bestimmen. Gott die Ehre zu geben, sollte und wird Auswirkungen in deinem und in meinem Leben haben. Solche Situationen, in denen wir ein klares Zeugnis sein können, geben uns aber auch die Möglichkeit, das Wort des Lebens darzubieten. So wie es Paulus an die Philipper schreibt. Er schreibt, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Kinder Gottes, die ihre Verantwortung wahrnehmen und der Aufforderung folgen, werden in jeder Situation das Wort des Lebens darbringen können. Sie werden nicht schweigen und die frohe Botschaft verkündigen. Hört einmal mehr, was John Eady dazu sagt. Zitat. Das Evangelium oder Wort des Lebens wurde dargeboten und die Darbieter waren Lichter in der Welt. Dadurch, dass sie dessen Lehre weitergegeben haben und Menschen durch ihr Bewusstsein der Dringlichkeit dieser Botschaft, ihrer Taten, ihrer Reinheit und Einheit beeindruckt haben, haben sie die Kraft und die Macht des Evangeliums ausgelebt und dargeboten. Nur von ihnen konnte die Welt lernen, wie es um ihre Zukunft steht, was Gott mit ihrem Leben zu tun hat und wie ihre Ewigkeit aussieht. Die Philipper kannten die Wahrheit und sollten sie darbringen. Zitat Ende. Erkennen Ungläubige um dich herum, dass ihnen in ihrem Leben etwas fehlt, wenn sie deinen Lebensstil betrachten? Bist du dir bewusst, dass du vielleicht der einzige Mensch bist, der ihnen die Wahrheit bringen kann? Ich hoffe, dass es dein Anliegen ist, mehr und mehr diese Verantwortung als tadelloses Kind zu leben wahrzunehmen und damit anzufangen, alles ohne Murren und Bedenken zu tun. Damit auch du ein unsträfliches, lauteres Zeugnis bist als tadelloses Kind Gottes in dieser Welt, als ein Licht in dieser Welt und das Wort des Lebens, das Evangelium zu präsentieren. Das sollte den Philippern bewusst werden. Sie sollten einander höher achten als sich selbst und Christus nacheifern, indem sie ihre Rettung verwirklichten durch das Werk, das Gott in ihnen begonnen hatte. Gott hat es ihnen begonnen, indem er ihnen das Wollen und das Vollbringen gegeben hat, das in ihnen wirkt. Die Aufforderung, alles ohne Murren und Bedenken zu tun und ihr nachzukommen, wird krasse Auswirkungen auf dein Leben haben. So wie es auf das Leben der Philipper Auswirkungen hatte. Sie sollten in freudigem Gehorsam das Tag für Tag tun, was Gott für sie bereithielt, in jeder Situation. Sei es im Gefängnis, sei es durch Leid oder auch Freude. Die Philipper sollten Gott durch ihre Einstellung die Ehre geben. Sie sollten ihre Rettung verwirklichen. Sie sollten alles ohne Murren und Bedenken tun, nicht nur, wenn es ihnen leicht fällt. Fakt ist ja, dass sie als Christen Lichter in dieser verdrehten und verkehrten Welt sind und dass ihr Leben einen Einfluss auf das Umfeld nehmen sollte und nicht andersherum. Die Welt sollte erkennen, dass die Philipper, dass wir heute Christi Jünger sind. Und das geschieht dadurch, dass wir danach streben, tadellose Kinder Gottes zu sein. Paulus geht aber noch einen Schritt weiter, wenn er im zweiten Teil von Vers 16 schreibt, mir zum Ruhm, ich sollte das tun, zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Paulus wollte durch die Anmerkung am Schluss, wollte er die Philipper noch ermutigen, er wollte sie anspornen, ihnen noch einen Grund mehr geben, ein tadelloses Leben zu führen. Er möchte, dass die Philipper wissen, dass alles, was er tut, zum Ruhm und zur Ehre Gottes geschieht. Dass der Lauf, den er läuft, die Arbeit, die er tut, zu Gottes Ehre geschieht. Dieser Ruhm kommt auch schon in Kapitel 1, Vers 26 zum Ausdruck, wo Paulus für die Philipper betet und dann schreibt, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Schreibt das, nachdem er sagt, dass er nicht weiß, was sein Ausgang ist, nicht durch sein Gebet. Es geht also um einen Ruhm in Christus. Und das Wort Ruhm kann man auch mit sich freuen übersetzen. Wenn die Philipper seinen Rat annehmen würden und den gesamten Abschnitt in ihrem Leben umsetzen, dann wird sich Gott an Paulus freuen, dann wird sich Paulus über die Philipper freuen, dann wird große Freude da sein. Freude darin, dass sie Paulus Rat angenommen haben. Dass sie ihn angenommen haben und Paulus dadurch seine Arbeit zur Ehre Gottes, dass sie nicht umsonst war. Er verwendet auch hier den gleichen Ausdruck wie in Kapitel 1, Vers 6, wenn er auf den Tag des Herrn Bezug nimmt. Er, wie wir alle, wird eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Bis dahin möchte er nicht umsonst laufen und nicht umsonst arbeiten. Oder wie er es in 2 Vers 16 aus der Vergangenheit oder aus der Zukunftsperspektive schreibt, dass er eben nicht umsonst gelaufen ist oder gearbeitet hat, wenn er vor Christus steht. Gelaufen und gearbeitet und das nicht vergeblich zeigt Paulus auf dadurch, wie wichtig es ihm ist, am Tag des Herrn sagen zu können, ich bin nicht vergeblich gelaufen, habe nicht vergeblich gearbeitet zu deiner Ehre. Vergeblich zu laufen bedeutet zu rennen, ohne einen Siegkranz zu empfangen. Es ist das Bild einer Rennstrecke, die schweres Training und Vorbereitung und große Anstrengung fordert. Das macht Paulus auch deutlich, wenn er an die Korinther schreibt. Da schreibt er, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Er wollte ein gutes, unsträfliches und lauteres Zeugnis sein. Mehr noch, er will ein guter Arbeiter sein. Das ist das zweite Bild, was er hier verwendet. Es zeigt ein bisschen einen breiteren Kontext auf. Es geht hier um ein kontinuierliches, eine ernsthafte Anstrengung. Das wird hier betont. Ein kontinuierliche und eine ernste Anstrengung. Paulus ist sich bewusst, dass sein Leben ein 24 Stunden, 7 Tage die Woche Leben ist. Und zwar für Christus. Er möchte als ein tadelloses Kind Gottes erfunden werden. Und so tut er alles ohne Murren und Bedenken, indem er sich seinem Herrn unterordnet und das macht, was Gott von ihm verlangt. Gott ist immerhin souverän, auch in seiner misslichen Lage. Nun, das nächste Mal werden wir einmal mehr sehen, was die Einstellung von Paulus war. Paulus fährt in seinem Brief fort und wird uns 3 Personen geben. Sich selbst, Timotheus und Epaphroditus, anhand derer, der den Philippern zeigen will, dass es möglich ist, den anderen höher zu achten als sich selbst. Dass es möglich ist, alles ohne Murren und Bedenken zu tun, um als tadellose Kinder Gottes zu leben. Aber meine Frage hier, jetzt an dich, nimmst du die Aufforderung, die Verantwortung als tadelloses Kind Gottes zu leben wahr? Tust du alles ohne Murren und Bedenken? Um welches Königreich geht es dir? Kannst du, wie Paulus sagen, das Leben ist Christus, das Sterben ein Gewinn? Oder dreht sich alles um dein Königreich und sagst du, oh Mann, wenn ich das nicht bekomme oder das, dann ich bin noch nicht bereit zu sterben? Ist Jesus dein Leben oder ist Jesus ein Teil deines Lebens? Das ist ein Riesenunterschied. Jesus möchte und will dein Leben sein? Tust du alles ohne Murren und Bedenken? Denk dran, du dienst einem Königreich. Bitte Gott um Vergebung, wenn du deinem eigenen Reich dienst. So geht es mir häufig im Container, dass ich Gott um Vergebung beten muss. Wenn du daran arbeitest, diese Aufforderung anzunehmen, dann wird das Auswirkungen haben. Dann wird das seinem Zweck dienen, nämlich dass du unsträflich und lauter bist, dass du ein tadelloses Kind inmitten dieser Welt bist. Dass du als Licht leuchtest und anderen das Evangelium verkündigen kannst durch dein Leben, durch deine Worte, deine Taten, dass du ein Zeugnis bist. Lasst uns noch gemeinsam beten.